Sie hören eine Sendung von DRS2.
Frau Engels, Sie sind uns zugeschaltet aus Tübingen. Was war und was ist denn für Sie als Bioethikerin der besondere Reiz der Beschäftigung mit einem Denker wie Charles Darwin?
Der besondere Reiz für mich ist, dass Darwin eine Revolution im dreifachen Sinne ausgelöst hat. Also er hat einmal die wissenschaftsphilosophischen Grundlagen der Biologie revolutioniert, indem er meines Erachtens überzeugend gezeigt hat, dass es keiner theologischen Erklärungen bedarf, um die Entstehung von Arten und der Zweckmäßigkeit in der Natur zu erklären. In einer zweiten Hinsicht hat er die Biologie revolutioniert. Er hat nämlich mit seinem großen Forschungsrahmenprogramm, wie ich das einmal nenne, denn die Darwin'sche Theorie ist nicht nur eine kleine Theorie, sondern ein großes Paradigma, ganz neue, kleinere Forschungsprogramme initiiert und stimuliert, die uns heute noch beschäftigen. Ja, die ganze Genetik, die Paläobiologie und auch andere Bereiche der Biologie, die evolutionäre Morphologie, die dann im 19. Jahrhundert bereits entstanden ist, das alles wäre auf diese Art und Weise, wie es heute betrieben wird, ohne Darwin gar nicht denkbar. Das heißt also, er hat auch durch sein Forschungsrahmenprogramm die Wissenschaftler auf ganz neue Fragen gebracht. Und das Dritte ist, dass er, und das finde ich ganz toll, er hat unser Menschenbild revolutioniert. Und zwar insbesondere die Sichtweise des Verhältnisses von Tier und Mensch, beziehungsweise von Mensch und der gesamten lebendigen Natur. Denn wir Menschen sind mit allem anderen Lebendigen verwandt. Und wir sollten, und jetzt spricht die Bioethikerin, wir sollten überlegen, ob es nicht möglich ist und ob wir das nicht anstreben sollten, aus dem Gedanken der verwandtschaftlichen Beziehung des Menschen zu allen anderen Lebewesen, zur gesamten Natur, so etwas wie eine Solidarität auch mit der Natur abzuleiten.
Das ist ein unheimlich aktuelles Stichwort. Ich habe auch bei Ihnen gelesen, Frau Engels, in Ihrer Monographie im Beck Verlag über Darwin, dass der Prozess der Weiterentwicklung von Darwins Theorie ja noch längst nicht abgeschlossen
ist.
Ist jetzt verbunden mit dem, was Sie gerade sagten, kann man sagen, Darwin forever?
Ja, also sofern man das wissenschaftshistorisch auch sagen kann, Darwin forever, sagen wir mal, er hat etwas in Gang gesetzt, worauf Generationen noch von Wissenschaftlern noch zurückgreifen werden müssen. Man kann es vergleichen mit den großen Revolutionen von Kopernikus und Galilei. Insofern ist Darwin schlichtweg faszinierend. Ich bin restlos fasziniert von Darwin und ich mache auch keinen Hehl daraus, dass ich eine ganz große Sympathie für ihn habe, sowohl als Wissenschaftler als auch als Menschen.
Das hört man Ihnen an, die Sympathie. Aber hier gibt es auch nickende Zustimmung bei uns am Tisch. Ernst-Peter Fischer, für Sie, die Wissenschaftsgeschichte ist gerade schon angesprochen worden. Für Sie als Wissenschaftshistoriker muss Darwin ja auch einen unendlichen Fundus bieten eigentlich. Was aus diesem Fundus, wenn Sie sich, Frau Engels hat sich drei Punkte rausgegriffen, wenn Sie sich etwas speziell herausgreifen, was sollen wir denn wissen und was können wir auch verstehen?
Was wir von Darwin lernen können, ist natürlich seine Grundidee einer natürlichen Selektion, die funktioniert, aber das hat Frau Engels schon in einer wunderbaren Weise dargestellt, unsere enge Verwandtschaft mit dem Tierreich. Ich würde aber gerne bei Darwin, wenn man gewissermaßen etwas lernen soll, sagen, dass er der Einzige ist, oder derjenige, der Schöpfer ist, der einzigen Theorie, die wir in der Biologie haben. Aber ich würde gerne noch auf etwas anderes hinweisen bei Darwin, was wir von ihm lernen können historisch. Ich glaube nämlich, dass Darwin zeigt, dass eine grundlegende biologische Theorie nicht aus der Natur selbst kommt, sondern aus der menschlichen Gesellschaft. Darwins Idee der Evolution ist keine Idee, die er in Galapagos gehabt hat, sondern eine Idee, die er in England hatte, also seine eigentlichen gesellschaftlichen Verhältnisse betrachtet hat. Und wir sollten lernen, also wenn ich das so sagen darf, dass Wissenschaft nicht im luftleeren Raum stattfindet, dass da nicht absolute Wahrheiten gepflückt werden, sondern dass da Sachen erzählt werden, die aus der Gesellschaft selbst entstanden sind.
Marcel Weber, Sie sind der Dritte in unserer Diskussionsrunde. Sie haben sich mit Darwin als Philosoph beschäftigt, also Sie als Philosoph haben sich mit Darwin beschäftigt. Mit Darwin und dem moralischen Gefühl haben Sie sich zuletzt auch befasst. Was hat denn Darwin beigetragen, neben all diesen anderen Dingen, die wir jetzt schon gehört haben, speziell zu unserer Moralbildung?
Also ich würde nicht sagen, dass er zu unserer Moralbildung etwas beigetragen hat. Aber ich finde, dass er eine interessante Hypothese, würde ich es mal nennen, vorgeschlagen hat, wie es kommt, dass wir Menschen solch kooperative Wesen sind. Also dass, obwohl unsere sozusagen genetische Programmierung natürlich unter anderem auch darauf optimiert wurde durch die natürliche Selektion, dass praktisch die Weitergabe unserer Gene maximiert wird. In diesem Prozess es eben dennoch möglich ist, dass wir psychologische Dispositionen mitbekommen haben durch die Evolution, die uns zu sehr kooperativen Wesen macht. Das ist etwas, wo Darwin als einer der ersten eine, wie ich finde, plausible Hypothese vorgeschlagen hat, die bis heute zum Teil natürlich kontrovers diskutiert wird, sowohl in der Biologie selbst, in der evolutionären Psychologie, aber auch in der Philosophie oder in anderen Geisteswissenschaften. Ich finde das auch einen sehr interessanten Aspekt von Darwins Werk, neben den anderen Aspekten, die Frau Engels und Herr Fischer schon erwähnt haben.
Nun hat er uns ja eine lange Zukunft vorausgesagt, unserer Spezies, den Menschen, und hat gesagt, es sei eine Zukunft, in der wir immer mehr nach Vervollkommnung streben. Kann man diesen Satz aus philosophischer Sicht wirklich bestätigen, Frau Engels?
Ja, also Darwin hat sich eigentlich ambivalent geäußert zum Fortschritt in der Evolution. Einerseits hat er zwar von der Perfektionierung gesprochen, andererseits hat er aber auch gesagt, dass es nicht zwei Biologen gibt, die sich einig wären über das Fortschrittskriterium in der Evolution, also in der Evolution der Organismen. Er hatte allerdings klare Vorstellungen vom moralischen Fortschritt, also vom Fortschritt in der Kulturgeschichte, in der Menschheitsgeschichte. Und der Begriff Struggle for Life oder Struggle for Existence zum Beispiel, Darwin hat explizit gesagt, dass er diesen Begriff in ganz verschiedenen Bedeutungen verwendet. Ja. Und es ist nicht nur eine einzige Bedeutung davon ist der Wettbewerb. Ja? Kooperation ist auch eine Art und Weise der Realisation dieses Struggle for Life, dass Individuen miteinander kooperieren, um sich gegen eine widerwärtige Natur, eine gefährliche Natur und so weiter zur Wehr zu setzen. Also er nannte auch das Beispiel von der Pflanze am Rande der Wüste, die gegen die Trockenheit kämpft.
Ja, das ist das entscheidende Beispiel. Das ist eben kein Kampf ums Dasein in dem Sinne, wie das Nietzsche und Haeckel gesehen haben, wo ich mit dem Beil umherlaufe und meine Gegner erschlage. Sondern es ist ein ganz normales Bemühen um das Überleben, das wir alle tun müssen, wenn wir morgens aufstehen. Wenn Sie morgens aufstehen und Ihren Kaffee suchen, ist das so ein Struggle for Existence. Und es ist auf keinen Fall ein Kampf ums Dasein, der um Leben und Tod geht, sondern es ist einfach ein ganz normales Bemühen, das wir alle kennen. Und insofern ist dieser Gedanke der Evolution eigentlich ein sehr harmloser Gedanke, aber eben er ist weit. Es ist wie so eine Universalsäure. Er ist überall drin. Sie können gewissermaßen keine Flasche finden, die ihn hält. Er läuft immer aus und ist dann da, wenn Sie einen Gedanken äußern.
Aber Haeckel und Nietzsche haben kein Monopol für die Darwin-Interpretation. Und ich finde es nicht richtig, Darwin mit deren Augen zu interpretieren. Wir müssen Darwin neu lesen.
Beim Kampf ums Wort ist der Herr Weber jetzt etwas zu kurz gekommen. Bitte, Herr Weber.
Ja, ich wollte nur kurz darauf hinweisen, dass es keinen direkten Widerspruch gibt zwischen dem, was Frau Engels sagt und dem, was Herr Fischer sagt. Also dieser Idee, dass Darwin sozusagen an dem Beispiel dieses Laissez-faire-Kapitalismus seiner eigenen Gesellschaft auf die Idee gekommen ist, in der Natur auch einen Kampf ums Dasein zu sehen, der ist oft gemacht worden und ist oft missverstanden worden oder auf irreführende Weise dargestellt worden als eine Art Dekonstruktion der darwinschen Idee. Ich fand immer, dass das überhaupt nicht folgt. Man kann dieser Meinung sein, dass das Denken nicht im luftleeren Raum stattfindet, sondern dass die Gesellschaft, wie es Herr Fischer gesagt hat, in der wir leben, dass die uns auf oder die Wissenschaftler auf bestimmte Ideen bringt. Das hat aber keinerlei Implikationen für die Gültigkeit dieser Ideen. Also wo die Ideen herkommen, ist eine ganz andere Frage, als ob diese Ideen wahr sind oder ob sie als gültige Beschreibung der Wirklichkeit aufgefasst werden können. Ich fand immer, dass beides richtig ist. Also sowohl fand ich, hat Darwin außerordentlich überzeugend argumentiert, dass in der Natur so etwas wie ein Kampf ums Dasein stattfindet und dass das einer der zentralen Mechanismen ist, einer der zentralen Ursachentypen, die Lebewesen ihre spezifische Form, ihr spezifisches Verhalten geben, dass meine ich, ist eines der ganz besonderen Verdienste Darwins, dass er eine wirklich sehr überzeugende, auf empirischen Tatsachen wirklich guten Argumenten gegründete Argumentation vorgelegt hat für diesen Kampf ums Dasein. Dass er aber zugleich diese Idee gekommen ist bei der Betrachtung der Gesellschaft, in der er lebte, und natürlich auch bei der Lektüre von ökonomischen Texten wie Malthus, das tut dieser Argumentation und ihrer Geltung überhaupt keinen Abbruch.
Aber ich würde gerne nochmal bei diesem Begriff Kampf ums Dasein bleiben, weil ich jetzt auch gerade als Laie interessant finde, wie Darwin politisch heute noch aufgenommen wird und im Vermächtnis auch geblieben ist. In unserem gängigen Sprachgebrauch heute steht ja das Wort Darwinismus für Sozialdarwinismus. Also wir stellen uns eine Ellenbogengesellschaft vor, Recht des Stärkeren, eine Ideologie der Verdrängung des Schwächeren. Hat Darwin das verdient, Frau Engels?
Auf keinen Fall. Also der Begriff Darwinismus wird meistens assoziiert, wie Sie schon sagten, mit Sozialdarwinismus und das meistens dann auch mit Nationalsozialismus. Und dann werden dann Bücher geschrieben von Darwin zu Hitler und Ähnliches. Er hat das nicht verdient, wenn man nämlich sein Werk über die Abstammung des Menschen, das ja 1871 erschienen ist, so sozusagen sein zweites Hauptwerk, wenn man das gründlich liest, dann stellt man fest, dass Darwin ganz viel Inspirationen erfahren hat, also nicht nur einmal durch die Theorie des Moral Sense oder Moral Sentiment der englischen Empiristen, sondern er greift auch beispielsweise auf den kategorischen Imperativ von Immanuel Kant zurück. Und das Interessante an Darwin ist, dass er eine ganz anspruchsvolle empirische Ethik vertritt. Er geht davon aus, dass wir aus dem Tierreich noch bestimmte instinktive Impulse übernommen haben des Sozialverhaltens. Der Mensch, der heutige Mensch, ist aber instinktreduziert. Wir orientieren uns an allgemeinen ethischen Prinzipien. Und die edelste Seite, der edelste Teil unserer Natur ist eben die Hilfe der Kranken und Schwachen. Wenn wir jetzt das vernachlässigen würden, dann käme es sozusagen zu einem Verfall in diesem edelsten Teil unserer Natur, sagt Darwin wortwörtlich. Und deswegen dürfen wir das nicht. Ja, das heißt, er vertritt in dem Sinne auf keinen Fall einen Sozialdarwinismus. Spätere Sozialdarwinisten haben sich dann auch tatsächlich dagegen gewandt und gesagt, er hat ja aus seiner Theorie eigentlich gar nicht die richtigen Konsequenzen gezogen. Die Theorie ist ja viel zu humanitär und viel zu christlich noch.
Also ich bin nicht der Meinung, also ich meine, was Frau Engels gesagt hat, dem kann ich nur zustimmen, aber ich bin nicht der Meinung, dass wir mit Darwinismus, wenn wir das Wort benutzen, automatisch Sozialdarwinismus und dann wissen wir, was Neoliberalismus meinen. Ich glaube, dass das bescheidener ist. Und ich glaube, dass wir, wenn wir Darwinismus sagen, einfach meinen, dass die Welt eine Maschine ist, die mechanisch abläuft und mechanisch verstanden werden kann als physikalische Maschine. Und was ich glaube, ist, dass wir mit Darwinismus meinen, dass wir ein Gesetz haben, nach dem das alles abläuft. Und ich bezweifle, dass wir das haben. Der Darwinismus ist nämlich kein Gesetz. Die Frage ist, was ist es? Also es ist ja kein newtonsches Gesetz im Sinne von Kraft, gleich machst du mal Beschleunigung oder sowas ähnliches. Es ist noch nicht mal ein statistisches Gesetz, sondern es ist eine statistische Betrachtungsweise. Also ich würde warnen vor der Idee, dass Darwinismus ein Gesetz ist. Und ja, Naturgesetzlichkeit ist bei Darwinismus auch ganz schwer zu erkennen. Wir müssten das überlegen. Also Sie können ja keine mathematische Formel hinschreiben, wie Newton das getan hat und wie die Mechaniker das getan haben. Die gibt es nicht. Das hat man erwartet. Und es hat auch viele Leute gegeben, die haben gedacht, wir schreiben jetzt mal sozusagen den Darwinismus als Formel hin und dann haben wir endlich den Newton des Grashalms, von dem Kant so gerne gesprochen hat. Ich glaube, dass wir da einen Irrtum unterliegen. Ich glaube, dass es diese mechanische Erklärung gar nicht gibt.
Also er kann nicht unbedingt was dafür, was man hinterher draus gemacht hat und jetzt auch heute in der politischen Diskussion.
Also er kann schon etwas dafür. Er insistiert, dass eine reine Kausalbeschreibung der Welt möglich sein muss. Das tut er übrigens so indirekt oder implizit gegen Alexander von Humboldt, der vorher auch schon eine Kausalbeschreibung der Welt angedeutet hat, aber noch zusätzlich, wenn man so will, Formkriterien einbaute. Mhm. Und ich glaube, dass wir bei Darwin in klein, also wenn wir den Darwinismus ernst nehmen, bei aller Grandiosität, aller Qualität, aller super Erklärungsfähigkeit, trotzdem einen Verlust haben. Nämlich wir sind der Meinung, wenn wir darwinistisch vorgehen, dass alles mechanisch, kausal, maschinell erklärbar ist. Und ich bezweifle das.
Aber Herr Weber, was meint jemand wie Jürgen Habermas, der große Philosoph, der gerade gesagt hat, es sei jetzt, der Kapitalismus ist in der Krise, es sei jetzt Zeit, Abschied zu nehmen vom Sozialdarwinistisch enthemmten Weltkapitalismus.
Naja, ich denke halt, er meint eher sowas wie Neoliberalismus. Ja. Oder Neodarwinismus ist ja vielleicht einfach ein anderes Wort für Neoliberalismus. Ich möchte auch mich dem anschließen, dass, also wenn man unter Sozialdarwinismus so etwas versteht wie Neoliberalismus, dass es dann ein Missbrauch des Namens und der Gedanken Darwins ist. Ich meine, man kann diese Ideenwelt eines wirklich erbarmungslosen Laissez-faire-Kapitalismus kann man bei Darwin nicht finden. Deswegen meine ich, das ist ein Missbrauch von seinen Ideen.
Also das würde ich betonen. Also Habermas missbraucht Darwin und Habermas missbraucht vieles. Das
ja,
ist ein Mensch.
Nein, Habermas verwendet einfach die übliche Bezeichnung für eine Idee, die nicht Darwins ist. Also so würde ich es nennen. Und was übrigens ganz interessant ist in diesem Zusammenhang, ist, dass wenn man so über die Jahrzehnte hinweg betrachtet, über 100 Jahre, seit denen Darwins Ideen jetzt diskutiert werden, dass Darwin wird verwendet und missbraucht quer durchs politische Spektrum. Also praktisch alle, von ganz links bis ganz rechts, wollen irgendwie von diesen, von der enormen Bekanntheit und dem wissenschaftlichen Standing, das Darwin eben hatte, schon zu Lebzeiten, profitieren, indem sie sich auf ihn berufen. Also sowohl Marx beispielsweise beruft sich an gewissen Stellen auf Darwin und, also ich würde jetzt das mal als ganz links bezeichnen, bis hin zu den Nationalen Sozialisten ganz rechts. Das ist wirklich auffällig, diese Popularität, die Darwin in allen Lagern genießt. Und natürlich wollen alle immer in Darwin das sehen, was eben sie vertreten wollen. Ohne das ist aber in der Regel kein Beleg dafür, dass das wirklich so auch bei Darwin steht.
Frau Engels, das ist also der eine Punkt, der politische Punkt, der jetzt eben auch wieder kam, dieser Sozialdarwinismus, das ist ja nun auch gerade klargestellt worden, wie das falsch und missbraucht wird. Ein anderer Punkt, der ja auch immer wieder für Aufsehen sorgt, ist, wie die Evolutionskritiker darauf reagieren. Also Darwin hat sich natürlich mit den Kirchen angelegt, indem er uns eine natürliche Herkunft bescheinigt hat. Glauben Sie denn, dass bibeltreue Christen je akzeptieren werden, dass die Erde weit älter ist, als es die Bibel nahelegt?
Aber sicherlich. Ich glaube, diejenigen, die das nicht tun, also die Kreationisten im engeren Sinne des Wortes, ist eigentlich, also in unseren Breiten hier, eine kleine Gruppe.
Aber eine wachsende.
Wenn man annehmen würde, dass die Erde wirklich so 5000 bis 6000 Jahre alt ist, müsste man die gesamte Wissenschaft über den Haufen werfen. Also nicht nur die Evolutionstheorie, sondern auch die gesamte Geologie und alles, was wir über die Erdgeschichte wissen. Zu Darwins Zeiten gingen ja diejenigen, die angenommen haben, also auch die Geologie revolutioniert haben, zum Beispiel Charles Lyell, schon von einer weitaus größeren tiefen Dimension der Zeit aus. Und auch Herschel, also der Sir John Herschel, den Darwin sehr bewundert hat, der Astronom und Wissenschaftsphilosoph, hat schon angenommen, dass allein um die Vielfalt der Sprachen zu erklären, wir einen viel längeren Zeitraum annehmen müssen als der, der in der Bibel steht. Das heißt also, Christen, die Evolutionstheorie akzeptieren wollen, gehen ohnehin nicht mehr von diesen 6000 Jahren aus. Ich denke mal, das ist im Großen und Ganzen vorbei. Darwin selbst, das möchte ich dazu noch sagen, hat nie in irgendeiner Schrift die Annahme vertreten, dass er jetzt die Nicht-Existenz Gottes bewiesen hat. Das nicht, sondern was er zeigen wollte, ist, dass wir zur Erklärung der Artentstehung und der Zweckmäßigkeit nicht der Annahme Gottes bedürfen. So wie die Astronomen nicht davon ausgehen, dass Gott am Himmel sitzt und jeden einzelnen Planeten hin und her schiebt. Das war zunächst mal der Anfangsgedanke bei ihm. Könnte man annehmen, dass es auch raffinierte Gesetze gibt, die Gott eingerichtet hat. Und durch diese raffinierten Gesetze entstehen Arten, aber sehr schnell, schon in den 30er Jahren, dann, ich denke auch lange bevor das Buch erschien, ist er davon ausgegangen, dass es zur Erklärung dieser Gesetzmäßigkeiten auch nicht eines Intelligent Designers bedürfe. Den Begriff Intelligent Design gab es schon im 19. Jahrhundert. Er hat also diesen Begriff schon verwendet in der Korrespondenz mit seinen Kritikern aus der Naturtheologie. Das waren meistens auch seine sehr enge Freunde. Darwin war aber relativ bescheiden in erkenntnistheoretischer Hinsicht, und zwar in dem Sinne, dass er im Grunde genommen in der Baconschen Tradition stehend der Annahme war, wir müssen die Gebiete auseinanderhalten. Und ich denke nicht, dass es nur an seiner sehr frommen Frau lag, der er nicht wehtun wollte, sondern an seiner intellektuellen Redlichkeit. Er hat sich selber in seiner Autobiografie dann schließlich als einen Agnostiker bezeichnet, weil wir das Mysterium vom Anfang aller Dinge nicht erkennen können. In seinen Schriften sagt er, ich weiß nicht, was der allererste Ursprung des Lebens ist. Ja. Das sage ich nicht. Ich beanspruche auch nicht zu sagen, was der allererste Ursprung des Geistes ist. Also er ist davon ausgegangen, dass es etwas gibt, was er nicht erklären konnte. Aber das waren keine jetzt Schlupflöcher zum Eintritt Gottes. Also seine Zeitgenossen dachten dann, wenn er das nicht erklären kann, dann ist das doch gut, ein guter Angriffspunkt wieder, um Gott wieder ins Spiel zu bringen. Das hat er abgelehnt. Ja, also und er hat dann auch sehr detailliert gesagt, wollt ihr etwa sagen, dass Gott meine Nase, so wie sie existiert, geschaffen hat, individuell und
also
so.
Ich finde das sehr spannend und wichtig, was Frau Engels gesagt hat. Ich glaube auch, dass Darwin also charakterisiert werden kann durch jemand, der genau wusste, was er nicht wusste. Also er wusste nicht, wo sozusagen das Etwas herkommt, mit dem wir dann die Verwandlungen haben, die dann zum Leben führen. Und ich finde, dass damals zu seiner Zeit ja schon die Kirche Frieden mit ihm gemacht hat. Denn als er beerdigt wurde in der Westminster-Abtei, wurde ausdrücklich gesagt, Darwin hat gezeigt, dass nicht Gott die Dinge so gemacht hat, wie sie sind, sondern Gott hat die Dinge so gemacht, dass sie sich selbst machen können. Und da würde Darwin akzeptieren. Darwin selbst hat ja darauf hingewiesen, dass derjenige, der die Natur wirklich kennt, eigentlich nicht mehr an Gott glauben kann. Denn in der Natur geht es nicht friedlich zu und harmonisch und alles im Gleichklang gewissermaßen, sondern da wird gemordet, da wird geprügelt, da wird gefoltert, da wird erstochen, da wird gequält. Und außerdem sind viele Dinge nicht so exakt und perfekt, wie sie sein sollten. Denn das ganze Menschenleben durchzieht unsere Kultur durchzieht die Idee, dass es sozusagen, dass die Natur nicht ganz perfekt geworden ist und sie verbessern sollte. Und also kann Gott das nicht gemacht haben, denn dann hätte er so perfekt gemacht, dann hätte er auch nicht so viel Klagen und Folter da reingebracht, dann hätte er nicht die Kindestötung zugelassen, wie sie in der Natur gibt. Also das sind so alles Dinge, wo Darwin sagt, das kann doch keiner durch die Betrachtung der Natur zu dem Gedanken geführt werden, dass es einen gütigen Gott gibt. Durch die Betrachtung der Natur kann ich nur zu dem Gedanken geführt werden, dass es einen Teufel gibt, der das alles sozusagen verunstaltet hat. Und dann hatte Darwin natürlich die Erfahrung mit dem Sterben seiner Kinder, teilweise qualvoll. Das konnte er auch nicht einem Gott zuschieben. Also dann hat er lieber sich als Agnostiker bekannt. Was ich persönlich glaube, ist, dass wir, wenn wir über Naturwissenschaft und Religion nachdenken, ganz unterschiedliche Denkansätze haben. Und ich denke, die sich eigentlich letzten Endes vertragen. Wenn ich das jetzt in einem großen Bogen mal sagen darf, es gibt bei Max Planck so eine Äußerung dazu, wie sich Naturwissenschaft und Religion vertragen. Er sagt, im Grunde genommen sind Naturwissenschaft und Religion zwei große Leistungen der menschlichen Kultur, also der Menschen. Und die widersprechen sich nicht, sondern die können zusammenfinden. Der Unterschied ist der, dass ein religiös orientierter Mensch am Anfang bei Gott ist und ein wissenschaftlich orientierter Mensch vielleicht am Ende zu Gott findet. Denn wenn ich einen wirklichen Gedanken habe, wenn ich wirklich verstehe, was Entropie ist, wenn ich wirklich verstehe, wie die Quantenmechanik funktioniert, wenn ich das wirklich verstehe, dann kann das nur ein Gefühl in mir auslösen, das man religiös nennen kann, also gewissermaßen eine Selbsttranszendenzerfahrung, und dann könnte es sein, dass ich dadurch religiös werde. Es muss nicht sein, aber es könnte sein, und das sind so Dinge, die gehören eigentlich gewissermaßen nebeneinander. Ich selbst nenne das gerne komplementäre Betrachtungsweisen. Die Bibel ist eben wunderbare Literatur und kein Lehrbuch der Evolutionsbiologie. Kepler hat mal gesagt, Johannes Kepler im 17. Jahrhundert, die Bibel ist ein wunderbares Buch, aber kein Astronomielehrbuch. Also wenn ich wissen will, wie die Gesetze der Sterne sind, dann schaue ich nicht in die Bibel. Aber wenn ich wissen will, was der Sinn aller dieser Dinge ist, dann kann ich nicht ins Physikbuch schauen. Und das muss ich eben auseinanderhalten.
Frau Engels, bei dem Thema noch eine Frage an Sie. Gläubige Menschen suchen ja in aller Regel auch Trost in ihrem Glauben, auch wenn sie häufig das Gegenteil erfahren, wie Herr Fischer gerade gesagt hat. Aber was kann denn in Darwins Denken den Menschen Trost bieten?
Dass wir alle zu einem großen Naturzusammenhang gehören, denke ich. Dass wir mit der Natur verwandt sind. Und was ich am Anfang sagte, Wir können versuchen, aus dieser Verwandtschaft heraus eine Solidarität mit der übrigen Natur zu entwickeln.
Herr Weber, wenn wir uns dieses Darwin-Jahr 2009 anschauen, gigantisch, was überall passiert, so eine ganze Industrie, eine Darwin-Industrie fast entstanden, die sein riesiges Werk irgendwo bündelt, da eröffnet sich ja etwas, was wir uns heute kaum vorstellen können. Sie an der Universität, könnte ein Gelehrter heute überhaupt noch so viel und so unabhängig und so frei arbeiten?
Interessant an Darwin ist ja, dass er gar nie an einer Hochschule gearbeitet hat, sondern er war natürlich ein reicher Mann, er war finanziell völlig unabhängig, er konnte tun und lassen, was er will. Und es kann schon sein, aber gleichzeitig hat er natürlich sehr, sehr intensive Kontakte mit Wissenschaftlern an Universitäten und an anderen wissenschaftlichen Institutionen. Ich weiß es nicht. Ich denke, dass die heutigen Universitäten vielleicht in der Regel natürlich schon die Freiheit der Forschung ermöglichen und es Wissenschaftlern ermöglichen, frei zu forschen. Gleichzeitig gibt es natürlich viele, viele Constraints, denen ein Wissenschaftler heute ausgesetzt ist, denen Darwin gar nie unterlag. Also man muss irgendwie Drittmittel einwerben, man muss irgendwelche Evaluationskriterien bedienen, die von Hochschuladministratoren angelegt werden und so weiter. Also da war Darwin vielleicht schon freier, als es die heutigen Wissenschaftler sind. Aber es ist schwierig, die Zeiten miteinander zu vergleichen. Also die Situation, die wissenschaftliche Landschaft, in der sich Darwin vorfand im 19. Jahrhundert, war schon sehr anders. Auch der Stand in der Entwicklung der wissenschaftlichen Gedankenwelt war ein vollkommen anderer. Es ist schwer, das auf die heutige Situation zu übertragen.
Und man darf nicht vergessen, er stammte väterlicherseits und mütterlicherseits aus reichen Eltern- und Großelternhäusern. Also die Familie Wedgwood auf der Seite der Mutter. Das ist heute leider auch nicht mehr so.
Sohn von Bill Gates werden.
Oder? Ja, das ist der Neid auf die äußeren Bedingungen. Aber Frau Engels, jetzt nur wirklich die Schlussfrage. Wenn wir heute einen Darwin hätten, was müsste denn sein Thema sein?
Biodiversität. Naturschutz und Biodiversität. Darwin müsste aus seiner Theorie eben ableiten, wie wichtig es ist, dass wir auch diesen Gedanken der Verwandtschaft des Lebendigen, also aller Lebewesen miteinander ernst nehmen. Und man kann jetzt natürlich, ich weiß das auch, gerade als Philosophin, nicht einfach aus Fakten Normen ableiten oder Handlungsprinzipien. Aber wir müssten so etwas entwickeln wie eine eben artenüberschreitende Ethik, ja, in der der Mensch eingebettet ist in den Gesamthaushalt der Natur. Wir müssen dringend etwas dafür tun, dass wir dieses wunderbare Leben retten und erhalten.
Herr Weber, Ihr Thema?
Es ist dasselbe. Ich meine auch, dass Darwins wichtigstes Thema war die Entstehung der biologischen Vielfalt, die Bedingungen, unter denen biologische Vielfalt entsteht und sich erhält. Und ich meine auch, dass wir diese Bedingungen besser verstehen müssen, besser kennen müssen, als wir es heute tun. Aber vor allem auch, wir müssen dieses Wissen dann umsetzen, um diese biologische Vielfalt so weit wie möglich zu erhalten. Da bin ich exakt der gleichen Meinung.
Also ich glaube, dass Darwin sich überlegen müsste, ob die Evolution, die uns gewissermaßen bis jetzt so grandios geführt hat, nicht im Augenblick in die falsche Richtung geht. Denn wir haben ja alle das Gefühl, dass wir diesen Planeten ruinieren, dass wir demnächst ohne die genötigen Ressourcen darstellen, dass wir zu viele Menschen werden. Und da kommt ein Konflikt. Auf der einen Seite sagt die Evolution, dass es gut ist, sich zu vermehren. Und möglichst, das ist ja das ganze Ziel der Evolution, möglichst viele Nachkommen zu haben. Nur haben wir gelernt inzwischen gelernt, dass wir zu viele sind. Und es könnte sein, dass die Evolution uns zwar lernfähig gemacht hat, aber dass wir unbelehrbar bleiben durch Mechanismen, die tiefer gehen als die kulturelle Lernfähigkeit. Und ich vermute, Darwin würde sich überlegen, wie wir belehrbar werden könnten.
Das war eine Sendung von DRS2. Auf drs2.ch können Sie weitere Sendungen nachhören, herunterladen oder als Podcast abonnieren.